Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Moin, ich bin Daniel, bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Schön, dass ihr alle da seid und dass wir zusammen Gottesdienst feiern. Ich nehme euch mit in eine meiner Abendroutinen und es geht nicht um Aftershave. Die nicht gelacht haben, waren letzten Sonntag nicht da. Ich empfehle euch die Predigt von unserem Gastsprecher zum Thema Aftershave. Meine Abendroutine ist so, wenn ich keinen Abendtermin habe, also in meinem Job hat man auch immer wieder mal abends was zu tun, dann geht mein Handy so früh wie möglich in den Flugmodus. Das heißt, mich erreichen keine Nachrichten und keine Telefonate. Ich denke immer so, die wichtigsten 4 Menschen in meinem Leben sind in dieser Wohnung. Was soll schon passieren? Und all diejenigen, die mit mir diese Kirche hier leiten, die wissen, wie sie mich auch erreichen können. Und dann geht die Nachttischlampe an und dann schnappe ich mir sehr gerne einen Roman. Und jetzt zuletzt habe ich zum Beispiel den hier gelesen. Ich kriege da leider keine Provision, wenn ich das hochhalte. Das sind so Bücher von Kai Rademacher. Der schreibt Romane, Krimis, nicht zu blutig und nicht zu viel Sex. Das mag ich. Und hier ist es so eine Reihe über Hamburg, ausgebombt. Also wenn man solche Bücher liest, ist das nicht nur spannend, sondern es macht einen, wie Ronja auch gesagt hat, unheimlich dankbar für das königliche Leben, das wir hier führen dürfen in Deutschland. Und da gibt es dann einen Kommissar, der ist Kommissar Stave, und der ermittelt in diesem ausgebombten Areal, in dem wir uns hier gerade befinden. Und er arbeitet mit einem englischen Besatzungsoffizier zusammen, MacDonald. Und MacDonald fragt ihn dann so ganz am Anfang, wie man hier auch sieht, von diesem Fall, okay, was ist denn jetzt ihr Plan? Und Stabe sagt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach einen Plan. Wir sind ja in Deutschland nicht gerade international bekannt für unseren hervorragenden Humor. Aber sollte dieses Zitat stimmen, dann hat Gott jede Menge Freude an Deutschland. Wir lieben Pläne. Wir lieben Planbarkeit, oder? So immer, wenn ich mit Menschen aus dem Ausland dann zu tun habe, wie letzte Woche mit diesem irischen Mann, dann stelle ich fest, es gibt Leute, die planen viel weniger und kriegen ihr Leben trotzdem irgendwie geregelt. Aber manche von uns, wir lieben das, ne? Wir haben so den Sommerurlaub 2025 gerade hinter uns und schon planen wir den Sommerurlaub 2026. Es gibt Länder, die machen das nicht und die Leute fahren trotzdem in Urlaub. Wir haben einen Kalender mit 20 verschiedenen Farbkategorien für alles Mögliche, egal ob digital oder analog. Aber was passiert, wenn solche Pläne nicht funktionieren? Was passiert, wenn Dinge nicht passieren, die wir uns vorgenommen haben? Also die natürliche Reaktion ist, dass wir dann enttäuscht sind. Aber je nach Typ und je nach Persönlichkeit sind wir ja verunsichert bis hin zu ängstlich. Oder anderer Typus, wir werden wütend. Ich hatte doch einen Plan. Und dann sagen Leute sowas wie, ja, ist halt Pech oder Zufall. Oder du hättest noch besser planen sollen. Christen glauben, es gibt eine größere Realität als das, was wir mit dem bloßen Auge sehen können. Und nicht alles, was schief geht, kann man einfach nur mit Pech, Zufall oder schlechter Planung beschreiben. Es gibt Dinge, die sich uns in den Weg stellen. Und was dann schnell aus dem Fenster fliegt, ist irgendwie so die Nähe zu Gott. Und anstatt, dass wir all die Möglichkeiten sehen, die wir haben, sehen wir Probleme bei anderen oder bei uns. Wir sehen Versuchungen oder einfach nur Stillstand. Hier passiert nichts. Dann gibt es manche von uns, wir würden jetzt uns nicht als gläubig beschreiben, wir sind aber trotzdem irgendwie der Einladung gefolgt, in Gottesdienst zu kommen. Voll schön, dass ihr da seid. Und vielleicht fällt es dir dann noch schwerer, dir vorzustellen, okay, unsichtbare Realität, was ist denn das? Aber, weil wir ja alle Menschen sind, auch du kennst sicherlich so Momente, wo du das Gefühl hast, ey, irgendwas blockiert hier gerade den Weg. Ich komme hier mit meinem Plan nicht voran. Und weil wir eben alle Menschen sind und so unterwegs sind im Leben, haben wir wahrscheinlich auch die gleichen Gefühle. Du kennst das auch, frustriert zu sein oder Fehler irgendwo zu suchen und nicht so richtig glücklich zu sein mit dem Stillstand, den es gibt. Wenn man in die Bibel schaut, dann sehen wir in der Bibel auch, dass sie von einer unsichtbaren Realität spricht und dass da Dinge passieren. Und ich möchte heute mit euch über diese unsichtbare Realität sprechen und was das mit Gebet zu tun hat. Ich möchte mit euch entdecken, wie Gott wirkt, selbst im Stillstand oder gerade im Stillstand. Und dazu werfen wir gleich einen Blick in die Bibel. Aber bevor wir das tun, machen wir jetzt mal einen theologischen Exkurs, weil ihr habt es schon gehört. Wir starten jetzt in unser Bibelprojekt rein. Und die Frage ist, eine der Fragen, wie liest man denn so ein Buch, wenn das so alt ist? Was hat das mit mir heute zu tun? Und da gibt es ganz viele coole Tipps. Und ein Tipp, den möchte ich gerne mit euch teilen, nämlich wir müssen unterscheiden zwischen dem, was die Bibel nur beschreibt und dem, was sie uns vorschreibt. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Nicht alles, was in der Bibel beschrieben wird, sollte man auch tun. Viele humoristische Beispiele könnte ich anführen. Ich spare es aber zwecks Zeit und nicht verwirren. Ich lese euch mal aus einem Lehrbuch zum Thema Bibellesen und Bibelauslegen vor. Da steht, sofern die Heilige Schrift uns nicht ausdrücklich vorschreibt, etwas zu tun, hat das, was nur erzählt oder beschrieben wird, keine normative, das heißt verbindliche Funktion. Und jetzt ganz wichtig, es sei denn, es lässt sich aus anderen Gründen nachweisen, dass der Autor dies beabsichtigt hat. Also nicht alles, was wir auch in den nächsten Wochen so in den Korintherbriefen lesen werden, ist auch gleich ein Auftrag. Aber die Bibel erzählt uns vieles, um uns zu zeigen, so handelt Gott. Und heute haben wir genauso einen Text vor uns. Da wird etwas in der Bibel beschrieben. Und ich glaube, da sind Prinzipien dahinter, die für uns heute noch gelten. Und das glaube ich, weil das, was heute nur beschrieben wird, ohne einen direkten Auftrag, findet sich auch so im Alten wie im Neuen Testament an anderen Stellen. Und deswegen glaube ich, lassen sich da auch Dinge für uns heute ableiten. Das war der kleine theologische Exkurs. Und jetzt gehen wir gleich in die Bibel rein. Und ich würde bitten, dass wir schon mal das Bild anwerfen, was ich mitgebracht habe. Genau. Wir gehen in den zweiten Teil der Bibel, in das Neue Testament, in die Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte wird beschrieben, wie die ersten Christen so gelebt haben, nachdem Jesus wieder in den Himmel gegangen ist und den Heiligen Geist gesandt hat. Und dann gibt es so einen Missionstrupp, so ähnlich wie Judith und Ina. Damals hieß das aber noch nicht Reach Hamburg, sondern einfach nur Barnabas, Silas und Paulus. Und die sind unterwegs und gründen Gemeinden. Für die, die mich halt quasi nur hören, wir sehen gerade eine Karte von der westlichen Türkei, also das, was heute die westliche Türkei ist. Da gehen die rum, erzählen von Gottes Liebe, gründen Gemeinden und so weiter. Apostelgeschichte 13, 14 und wir sind gleich in Apostelgeschichte 16. Und die sind quasi jetzt gleich im vertrauten Gebiet unterwegs. Das haben die Römer die Provinz Asia genannt. Und sie wollen dann erst nach Norden, nach Bithynien, sie wollen dann in den Süden und irgendwie kommen sie nicht so richtig voran. Dabei haben sie doch die beste Botschaft der Welt. Was sollte sie stoppen? Und jetzt lesen wir Apostelgeschichte 16, die Verse 6 und 7. Und ich glaube, lass uns das Bild dran lassen, weil ich glaube, das hilft einfach. Genau. Sie durchzogen aber Phrygien, guckt mal, ob ihr das findet, und die galatische Landschaft. Nachdem sie von dem Heiligen Geist gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Das ist doch verrückt, oder? Gott hindert die Ausbreitung des Evangeliums. Wie? Ja, das wird leider nicht genau beschrieben. Nur, dass der Heilige Geist das getan hat. Und jetzt muss man spekulieren, beziehungsweise so, da hilft es, wenn man noch mehr Bibel gelesen hat. Manchmal redet Gott durch Umstände, manchmal redet Gott durch so eine Unruhe, manchmal redet Gott durch ein prophetisches Wort, das könnte vielleicht im Gebet sein, dass man einen Impuls bekommt. Und das ist auch nicht ganz so abwegig, denn wir lesen über Silas, Barnabas und Paulus, dass sie prophetisch begabt waren. Aber eigentlich will ich zwei andere Punkte an dieser Bibelstelle machen. Der erste ist, wir sehen hier Christen, die Pläne schmieden und die ein strategisches Vorhaben haben. Und zugleich sind sie offen für die Impulse des Heiligen Geistes. Pläne und sensibel sein, das schließt sich nicht aus. Und das zweite, was ganz spannend ist, die Leitung des Heiligen Geistes ersetzt keine Planung, aber sie darf Pläne nachjustieren. Selbst wenn es um Themen geht, die Gott richtig doll am Herzen liegt, wie zum Beispiel Gottes Liebe weitersagen. Spannend, oder? Ich habe das in den letzten Monaten selber so erlebt. Wir freuen uns riesig, dass Gott uns viele Menschen hierher schickt, die zum ersten Mal von Gott hören oder ein neues geistliches Zuhause suchen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Für uns als Hauptleitungsteam der Gemeindeleitung ist natürlich dann die Frage, wie können wir dem Ganzen irgendwie gerecht werden. Und dann haben wir einen Austausch gehabt und wir haben gebetet und wir haben festgestellt, wir brauchen weiteres Personal, damit die einen nicht überarbeitet werden und die anderen auch versorgt werden. Und so haben wir diskutiert, wir haben mit Bewerberinnen und Bewerbern gesprochen und in manchen Gesprächen in den letzten Monaten dachte ich, boah, die passen ja richtig gut. Das ist ja eine 10 von 10. Und dann gab es Momente, wo ich das dann mit ins Gebet genommen habe und ich habe dann gefragt, sollen wir Daniel, nennen wir ihn mal mit Daniel anstellen. Und da war genau Apostelgeschichte 16 da. Nein, obwohl alles gepasst hat. Und weil es um Personal und Menschen geht, mache ich das natürlich nicht in einer Session, sondern ich nehme das dann mit und dann ein paar Tage oder eine Woche später nochmal wieder im Gebet. Sollen wir das an die Person anstellen, wir bewegen das und so weiter. Und wieder kein Frieden, kein grünes Licht, ich verschriftliche das. Und ich mache das regelmäßig, ich mache das fast wöchentlich, dass ich so Fragen für unsere Gemeinde mit reinnehme in solche Zeiten und das auch protokolliere, was da so ist und so. Ein bisschen Deutsch, aber so ist, bin vielleicht auch vergesslich. Und das Coole ist, je öfter man das macht, desto vertrauter wird man mit dieser Stimme und kann sie unterscheiden von der eigenen Verdauung oder dem Wunschdenken. Ist doch spannend, der Heilige Geist leitet, indem er Stopp sagt. Und vielleicht ist das schon ein Gedanke für manchen von euch, der sich so über seinen Stillstand ärgert. Jetzt gibt es in diesen Versen noch eine richtig spannende Formulierung und die kann einem abhanden kommen, wenn man da so schnell drüber hinwegliest. Und das ist die Formulierung in Vers 7, Geist Jesu oder je nach Bibelübersetzung, der Geist von Jesus. Es gibt es nur an einer Bibelstelle und es ist genau diese Bibelstelle, wo der Heilige Geist, der Geist von Jesus genannt wird. Im Römerbrief gibt es noch Kapitel 8, der Geist Christi, oder in Philippa 1, der Geist Jesu Christi. Was soll hier gesagt werden? Der Geist und Jesus sind eins. Der Heilige Geist ist die unsichtbare Gegenwart von Jesus. Wenn du jetzt gerade überlegst, ich kriege hier einen Impuls, ich habe irgendwie so ein Gefühl so vom Heiligen Geist, woher kannst du wissen, ob das wirklich von Gott ist? Ich glaube, eine Frage kann total hilfreich sein, um es greifbar zu machen, nämlich, würde Jesus so etwas sagen oder tun? Wenn du einen Impuls hast, frag dich mal, würde Jesus so etwas sagen oder tun? Denn Jesus sagt in den Evangelien, wer mich sieht, sieht Gott und den Heiligen Geist schicke ich in meinem Namen. Er wird in meinem Auftrag reden, er wird Worte von mir nehmen und euch geben, er wird euch an Worte erinnern und er wird euch in Zukünftiges hineinführen. Das heißt, was der Heilige Geist redet, muss nach Jesus klingen und muss irgendwie eins sein mit dem, was Jesus gesagt hat. Sehr hilfreich, sehr praktisch, so daran zu gehen. Jemand, die ganz viel zu diesem Thema gearbeitet hat und am Ende auch promoviert hat zu diesem Thema, die heißt Tanya Harris. Und sie schreibt in ihrem Buch zu diesem Thema, wenn wir Jesus als Ausgangspunkt für unsere Unterscheidung nehmen, also für die Frage, ist das Wunschdenken oder ist das vom Herrn, wird das Erkennen der Stimme Gottes für jeden zugänglich. Selbst neue Christen können die Stimme Gottes erkennen, wenn sie ein grundlegendes Verständnis davon haben, wer Jesus ist. Auch Kinder können lernen, die Frage zu beantworten, würde Jesus das sagen? Als ich meine Freundin Nicola fragte, wie sie jungen Menschen in afrikanischen Dörfern, in denen es nur wenige Bibeln gibt und Lesen und Schreiben selten sind, beibringt, die Stimme Gottes zu erkennen, da sagte sie, oh, das ist ganz einfach, wir erzählen ihnen einfach die Geschichten von Jesus. Wenn wir die Stimme des Heiligen Geistes erkennen wollen, müssen wir zuerst denjenigen kennenlernen, der sie am vollständigsten verkörpert. Und das ist so wichtig zu verstehen, Christen folgen keinem Programm, sondern einer Person. Christen folgen keinem Plan, sondern einer Person. Christen folgen ja noch nicht mal am Ende einem Buch, sondern einer Person, die durch dieses Buch redet. Und das ist der große Unterschied zwischen einer Weltanschauung und dem Christentum, zwischen einer Philosophie und dem Christentum, dass es hier einen Haufen Leute in diesem Raum jetzt gibt, die glauben, dass eine unsichtbare Person hier anwesend ist durch ihren Geist. Und dass diese Person uns leitet, unter anderem, indem sie uns stoppt. Aber da bleiben sie nicht stehen, Denn was passiert, wenn man nach Norden nicht gehen kann, nach Süden nicht gehen kann, nach Osten nicht gehen kann? Man landet irgendwann im Westen. Und so war das auch für Paulus und seine Truppe. Und er ist dann eines Abends dann ganz im Westen. Wir können doch vielleicht nochmal die Karte zeigen. In einer Stadt, die heißt Troas, von euch aus gesehen, links oben. Und da sitzt er, kann eigentlich nur noch aufs Meer. Und in diesem Moment passiert etwas bei Paulus, und das lesen wir mal aus Apostelgeschichte 16, die Verse 8 bis 10. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Das ist dieser westliche Zipfel der heutigen Türkei. Und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir, sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Was ist eine Vision? Was ist eine Erscheinung? Es ist kein Traum. Wenn du schaust, also die Vision und Erscheinung kommt öfter in der Bibel vor, zum Beispiel in Apostelgeschichte 9, Apostelgeschichte 10. Deswegen glaube ich, nochmal zu diesem, wie liest man Bibel, das ist jetzt nicht einmalig, sondern das scheint öfter, also scheint ein Muster bei Gott zu sein. Es ist wie ein Bild, es ist wie vielleicht auch ein Film, der abläuft, aber es ist kein Traum. Wenn von einem Traum in der Bibel die Rede wird, wird ein anderes Wort verwendet. Irgendwie habt ihr euch vielleicht in unserer Gemeinde auch schon mal gehört, dass Leute hierher kommen und sagen, ich hatte ein Bild. Eine Vision, eine Erscheinung. Vielleicht irgendwie so kann man sich das vorstellen. Aber mehr wird auch nicht beschrieben. Also so steht's da. Und hier sehen wir quasi so eine doppelte Führung und eine Art, wie Gott Pläne durchkreuzt und neue Pläne aufwirft. Wir sehen in den Versen 6 und 7, wie Gott einen Stopp macht oder eine Tür schließt. Und dann sehen wir in den Versen 8 bis 10, wie Gott eine neue Tür aufmacht. Er führt, indem er uns stoppt, und er führt, indem er uns einlädt. Dafür gibt es haufenweise Beispiele im Alten wie im Neuen Testament, aber auch in der Kirchengeschichte. Wir haben ja 2000 Jahre Geschichte als Kirche und theoretisch sogar noch mehr. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus dem 19. Jahrhundert. Da war ein Mann, der hieß David. Der lebte in Schottland, war Christ und hat dann die Ausbildung, das Studium zum Arzt gemacht. Und sein Traum war es, immer nach China zu gehen, weil er sagte, ey, da gibt es so viele Menschen, die haben nicht die medizinische Versorgung, die wir so haben. Und auch viele haben noch nicht von der Liebe Gottes gehört und dass er einen guten Plan für ihr Leben hat. Das war mal so sein Plan. Ey, was sollte Gott dagegen haben? Aber David Livingston kam nie nach China oder kam da nicht hin, weil die Umstände ja wie eine verschlossene Tür waren. Stattdessen kam er mit Afrika in Kontakt und da hat irgendwie der Herr sein Herz berührt. So landet dieser schottische Arzt Christ in Afrika. Und was er da macht, ist, er nimmt seinen Beruf, seine gute Ausbildung und er teilt sie mit den Leuten, um ihnen Gutes zu tun. Er erzählt ihnen von Gottes Liebe und als er entdeckt, wie die Araber und die Afrikaner den Sklavenhandel betreiben, setzt er sich ein gegen die Sklaverei, die ihm dort begegnet. Manchmal sind ja unsere Pläne so mit Bleistift geschrieben, aber Gott macht daraus dann ein Meisterwerk und dieser Mann hat da eine unheimliche Wirkung entfaltet. Und dann gibt es noch etwas in dieser Bibelstelle, was einem leicht, das man leicht übersehen kann. Wir lesen hier, Paulus ist da nachts, er hat eine Erscheinung, ein Bild, einen inneren Film, wie auch immer. Und auf einmal wechselt die Bibel von dem Beschreiben hin zu einem Wir. Ist euch das aufgefallen? Niemand. Okay, gut, dass ich es erwähne. Wir. Sehen, Paulus hat eine Erscheinung und dann lesen wir in der Bibel, wir schlossen daraus. Also irgendwie verändert sich etwas. Und jetzt spekuliere ich ein bisschen, aber ich erkläre euch, warum ich zu diesem Ergebnis komme. Also ist Paulus danach, fragt sich, okay, wir können da nicht hin, hier ist das Meer, was machen wir jetzt? Auf einmal hat er dieses Bild, diesen Eindruck, wir sollen nach Mazedonien. Ja, heutiges Mazedonien, Teil von Griechenland, auch dabei so, da sollen wir hin. Und was macht er? Er geht scheinbar zu seinen Reisegefährten und sagt, folgenden Eindruck hatte ich. Und wir schlossen daraus, das heißt, irgendwie haben die diskutiert über diesen Impuls und dann kommt die Action. Sie setzen über nach Mazedonien. Eine gute Schriftfolge, für den Umgang mit geistlichen Eindrücken. Nicht der Herr hat mir gesagt und jetzt aber, sondern ich habe hier einen Impuls, ich teile den mit geistlich reifen Menschen, meiner Kleingruppenleitung, Teamleitung, Bereichsleitung oder Pastor und dann handeln wir darauf hin. Wir haben auch Missionare, die wir aussenden, zuletzt Fenja nach Südafrika. Und Fenja war 10 Jahre lang mit einer Organisation unterwegs, die heißt Jugend mit einer Mission. Der Gründer dieser Organisation, der hat mal Folgendes zu dieser Situation gesagt. Glaube bedeutet, Gottes Stimme zu hören, daraufhin zu handeln und ihm dann in allem zu vertrauen, was man selbst nicht tun kann. Es geht nicht darum, eine spektakuläre Vision zu haben, die mit möglichst vielen Leuten zu teilen und dann darüber zu meditieren, sondern Gott sagt Dinge, damit Dinge passieren. Und jetzt meine Frage, welche Einladung Gottes gibt es in deinem Leben? Und wie willst du darauf reagieren? Wenn Gott spricht, dann ist es nicht nur einfach, um zu reden, sondern er will was bewirken. Vielleicht haben manche von euch die Einladung, sich mit dem Thema Taufe auseinanderzusetzen. Und wir haben heute die Möglichkeit, da konkrete Schritte zu gehen nach dem 12-Uhr-Gottesdienst. Für andere kann es das Thema Lobpreis sein, dass Gott mit dir angefangen hat, über Anbetung zu sprechen. Damit meine ich nicht die Band, das ist dann nochmal was anderes, sondern einfach das Thema Lobpreis nochmal neu in deinem Leben zu platzieren. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht hier in diesem Gottesdienst jemand ist, da geht es um einen nächsten Schritt im Job und es könnte sein, dass Jesus dich einlädt, da bewusst als Christ einen Karriereschritt zu gehen, um Reich Gottes an der Stelle in diesem Berufsfeld voranzubringen. Oder es gibt so eine Reise, zu die der Herr dich einlädt, aber du hast sie immer wieder aufgeschoben. Was ist es? Der Heilige Geist, er leitet, indem er uns stoppt und hindert und er leitet, indem er uns einlädt. Ein paar Beispiele habe ich gerade gegeben. Jetzt die Frage, wie kommen wir ins Doing? Wie können diese Dinge passieren? Eine Art, wie man ganz leicht Menschen, die es ernst meinen mit Gott, innerlich lähmen und unter Druck setzen kann, ist folgende. Indem wir uns vorstellen, dass Gottes Plan für dein Leben wie ein Punkt ist. Oder wie eine Zielscheibe. Und es geht darum, genau in die Mitte zu treffen. Wen soll ich heiraten? Was soll ich studieren oder beruflich machen? Welchen Job soll ich machen? Wofür soll ich mein Leben einsetzen? Was ist eigentlich meine Berufung? Und wenn du dir dann Gottes Plan und Gottes Willen für dein Leben vorstellst, wie so eine Zielscheibe, wo es darum geht, millimetergenau zu treffen, dann ist jede falsche Entscheidung, jede Entscheidung, die nicht genau das Bullseye, die nicht genau in die Mitte trifft, ein Scheitern. Das macht Druck, oder? Es raubt Freude, es raubt Energie, es lähmt uns innerlich. Aber was wäre, wenn Gottes Plan für dein Leben und Gottes Willen für dein Leben nicht eine Zielscheibe ist, sondern wenn Jesus recht hat und sagt, ey, Gott ist wie ein guter Vater. Und dieser gute Vater, der baut für dich einen Sandkasten und sagt, ey, meine Tochter, mein Sohn, komm und spiel im Sandkasten. Und dann ist es deine Entscheidung, ob du die Schippe nimmst oder das Förmchen. Dann ist es deine Entscheidung in diesem Rahmen, ob du eher so links am Rand bist oder von euch aus gesehen rechts oder mitten im Sandkasten. Du bist ja immer noch im Sandkasten, im Willen Gottes, im Plan Gottes. Und in diesem Rahmen gibt es eine erstaunliche Wahlfreiheit, erstaunlich viele Optionen, wo du als Tochter, als Sohn Gottes Entscheidungen treffen kannst. Und ob du dann in deiner Berufung bist oder im Willen Gottes, ist nicht so sehr, ob du eine millimetergenau exakte Entscheidung getroffen hast, sondern es wird dadurch definiert, dass du grundsätzlich sagst, ich will den großen Linien, wie ich sie in Gottes Wort entdecke, denen will ich gehorsam sein, in Treue und was wir alles so finden. Und ich will offen sein für das Reden des Heiligen Geistes. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl, oder? Ich will es mal konkret zuspitzen und habe mir 3 verschiedene Menschengruppen überlegt. Ich weiß, hier sitzen Leute und für euch ist die Sache mit Gott noch nicht so richtig klar. Und vielleicht kannst du mal überlegen, welche Dinge in deinem Leben laufen gerade anders als geplant. Und wofür könnte dich diese Phase sensibel machen? Vielleicht wolltest du eigentlich weg aus Hamburg und jetzt sitzt du in der Kirche und hattest eigentlich nie den Plan, hier zu sitzen. Dann gibt es hier Leute, ihr seid so in den letzten ein, zwei Jahren mit Jesus durchgestartet, habt so wie Ina entdeckt, den gibt es ja wirklich. Und seine Liebe ist gut. Ich möchte euch mal fragen, wo spürst du einen Impuls des Heiligen Geistes, aber hältst noch an deinem eigenen Plan fest? Wenn wir Jesus entdecken, gibt es mindestens zwei Felder, die mir als Pastor in der Seelsorge, wenn nicht wöchentlich, monatlich begegnen, wo Jesus ganz anders ist als die Kultur in Hamburg. Das sind die Finanzen und das ist unsere Sexualität. Und vielleicht hat der Heilige Geist angefangen, mit dir über diese Themen zu reden, aber du sagst, ich habe doch meinen Plan, mein Leben, meine Situation. Er arbeitet nicht mit Druck, ne? Du hast die Freiheit in diesem Sandkasten, aber er lädt dich ein. Und dann wäre es jetzt nicht verwunderlich, an einem Sonntagmorgen in einem Gottesdienst, wenn hier auch ein paar Christen sitzen und ihr seid schon länger mit Gott unterwegs und folgende Frage habe ich für euch mitgebracht. In welchem Bereich deines Lebens würde ein kleiner Schritt des Glaubens große Wirkung entfalten, auch wenn er dich was kostet? Das Leben mit Jesus, das schenkt er dir, aber es kostet etwas. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche von den Christen, die hier heute in diesem Gottesdienst sitzen, echt immer noch am Rechnen sind. Bin ich bereit, den Preis zu zahlen, den dieses Leben mit Jesus mit sich bringt? Vielleicht ist das deine Frage heute. Und Jesus ist so cool, er sagt es auch in den Evangelien. Er sagt, also wenn du mit mir unterwegs bist, das wird dich alles kosten. Überleg dir das gut. Und du darfst dann entscheiden, ob du das möchtest, diesen Preis zu zahlen der Nachfolge. Und der sieht für viele von uns sehr unterschiedlich aus. Okay, was ist, wenn das Zitat vom Anfang stimmt? Ja, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach einen Plan. Ich kann mir vorstellen, und ich glaube auch von der Bibel her, Gott lacht nicht spöttisch, sondern Gott lacht wie ein guter Vater, der dabei ist, wie seine Tochter oder sein Sohn einen größeren Plan entdeckt, als es vorher überhaupt geahnt hat. Wie wenn du vielleicht schon mal einem Kind Fahrradfahren beigebracht hast und am Anfang hältst du dieses Fahrradding, hast tierische Rückenschmerzen, aber du hältst es fest aus Liebe und du siehst in den Augen des Kindes irgendwie so einen Mix aus schierer Panik und purer Euphorie, als es dann endlich funktioniert und du lachst mit dem Kind, weil es feststellt, ey, ich will nie wieder zurück zum Bobbycar, wenn ich weiß, wie schnell ich mit meinem Fahrrad fahren kann. Und ich glaube, so ist der Gott, über den Jesus Christus redet, der Vater, der mit dir lacht und sagt, guck mal, was ich für dich geplant hatte. Es ist größer als das. Und ich träume davon, dass wir eine Kirche sind, die mutig plant mit Gott, aber die noch viel mutiger hinhört im Gebet. Dass wir als Christusgemeinde Barmbek Süd dieses Jahr eine Gemeinde sind, die Strategien entwirft, aber genauso mutig hinhört auf die Impulse des Heiligen Geistes. Eine Kirche, die sagt, ja, wir lassen uns auch stoppen und wir erleben das nicht als einen Rückschritt, wo wir noch härter uns anstrengen müssen, sondern wo wir sagen, ey, das ist vielleicht auch vom Herrn. Wir wollen Gott vertrauen, wir wollen Gott folgen, wir wollen mit Gott lachen, auch wenn wir uns mal verrannt haben. Ich glaube, er ist gar nicht so deutsch, wie wir manchmal meinen. Ich würde gern beten und dann wollen wir zwei Leuten die Möglichkeit geben, zu teilen als Ermutigung, wo ihr eine Gebetserhöhung hattet während dieser Fasten- und Gebetszeit, wo ihr erlebt habt, boah, da bin ich einen Schritt des Glaubens gegangen oder da lädt Gott mich neu ein. Überleg mal, ob du das bist. Ich kenne einige eurer Geschichten. Ich weiß, diese Geschichten sitzen in diesem Raum. Ich ermutige dich, mutig zu sein. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns nicht allein in dieser Welt lässt, sondern dass du mit uns lachst und deine Gedanken sind höher. Da ist dein Wort ganz klar immer wieder. Im Alten wie im Neuen Testament sind deine Wege größer, ist bei dir kein Ding unmöglich. Und ich bete für all die Menschen, die sich Kirche, Christusgemeinde Barmbek Süd nennen, dass dein Heiliger Geist hilft, groß zu träumen, dir viel zuzutrauen. Herr, ich glaube, dass Stillstand bei dir gar nicht Stillstand ist, sondern eine geistliche Situation. Und ich bete, dass Menschen in dieser Unruhe wahrnehmen, wie du zu ihnen redest und wie sie sich in all dem von dir geführt wissen. Bete, dass du den Glauben und das Vertrauen wachsen lässt in unserer Gemeinde an jemanden, der ganz viel Interesse daran hat, dass unser Leben gelingt. Herr, in all die Notsituationen, die es gerade in unserer Gemeinde gibt, bete ich deine besondere Gegenwart. Du bist der Ermutiger, du bist der Tröster, du bist der, der für uns ist. Du kannst unser Herz trösten, wie es niemand sonst kann. Komm, Heiliger Geist, wirke an uns. Wir brauchen keinen menschlichen Trost, wir brauchen deinen Trost. Ja. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.